Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Morgen weiter in der Predigtreihe durch das Buch Josua. Und heute kommen wir zu Josua Kapitel 18, die Verse 1 bis 19, 51. Es ist erneut ein längerer Abschnitt und ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen. Ich werde die Verse 18, 1 bis 10, sowie 19, 1 bis 9 und 19, die Verse 40 bis 51 lesen. Ich werde zwischendurch jeweils dann auch die Einleitungsworte für jeden Stamm lesen und nach diesen Einsetzungsworte nur ganz kurz einen Satz sagen und dann quasi weiter lesen. Ich bitte euch, für das Lesen von Gottes Wort euch zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Silo und sie schlugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Und unter den Kindern Israel blieben 7 Stämme übrig, deren Erbteil noch nicht ausgeteilt hatte. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Nehmt euch 3 Männer für den Stamm, und ich will sie aussenden, und sie sollen sich aufmachen und das Land durchwandern und es ihren Erbteil entsprechend aufschreiben und dann zu mir kommen. Und sie sollen es unter sich in 7 Teile verteilen. Juda soll auf dem Gebiet bleiben im Süden, und das Haus Josef soll auf seinem Gebiet bleiben im Norden. Ihr aber sollt das Land aufschreiben zu seinen Teilen und mir das Verzeichnis hierher bringen, und ich werde euch das Los werfen, hier vor dem Herrn, unserem Gott. Denn die Leviten haben kein Teil in eurer Mitte, denn das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Und Gad und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben jenseits des Jordan im Osten ihr Erbteil empfangen, das Mose, der Knecht des Herrn, ihnen gegeben hat. Und die Männer machten sich auf und gingen hin. Und Josua gebot denen, die hingingen, um das Land aufzuschreiben, und sprach: Geht hin und durchwandert das Land und schreibt es auf und kommt wieder zu mir, und hier werde ich euch das Los werfen vor dem Herrn in Silo. Und die Männer gingen hin und durchzogen das Land und schrieben es nach den Städten zu 7 Teilen auf in ein Buch. Und sie kamen zu Josua zu das Lager nach Silo. Da warf ihnen Josua das Los in Silo vor dem Herrn, und Josua teilte dort das Land den Kindern Israel aus nach ihren Abteilungen. Und es kam herauf das Los des Stammes der Kinder Benjamin nach ihren Familien, und das Gebiet ihres Loses kam heraus zwischen den Kindern Juda und den Kindern Josefs. Und dann folgen die Grenzen und die Städte, die Benjamin gehören. Wir lesen weiter in Kapitel 19, Vers 1. Und das zweite Los kam heraus für Simeon, für den Stamm der Kinder Simeon, nach ihren Familien, und ihr Erbteil war mitten im Erbteil der Kinder Juda. Und ihnen wurde zum Erbteil Beerseba und Sheba und Molada und Hazar Shual und Bala und Etzem und Etolat und Bethul und Horam und Ziklag und Bet Makabot und Hazar Susa und Bet Lebaot und Sharuchen, 13 Städte und ihre Dörfer, Ayin, Rimon und Eter und Ashan, 4 Städte und ihre Dörfer, und alle Dörfer, die rings um diese Stadt liegen, bis Balat Beer, das ist Südramat. Das war das Gebiet der Stämme der Kinder Simeon nach ihren Familien. Von der Meschnur der Kinder Judas war das Erbteil der Kinder Simeon, denn das Teil der Kinder Juda war zu groß für sie. Und so erhielten die Kinder Simeon ihr Erbteil mitten in ihrem Erbteil. Und das dritte Los kam herauf auf die Kinder Sebulon nach ihren Familien, und die Grenze ihrer Erbteile war bis Sardes. Und dann folgen die Städte und die Grenzen für Sebulon. Für Issachar kam das vierte Los heraus für die Kinder Issachar nach ihren Familien. Und dann folgen die Grenzen und die Städte für den Stamm Issachar. Vers 24. Und das fünfte Los kam heraus für das Stamm der Kinder Aser nach ihren Familien. Und dann folgen die Grenzen und die Städte für den Stamm Aser. Vers 32. Für die Kinder Naphtali kam das sechste Los heraus. Für die Kinder Naphtali nach ihren Familien. Und dann folgen die Grenzen und die Städte für den Stamm Naphtali. Vers 40. Für den Stamm der Kinder Dan nach ihren Familien kam das siebte Los heraus. Und das Gebiet ihres Erbteils war Soha und Eshtaol und Ir Semes und Shalabin und Ayalon und Yitla und Elon und Timnata und Ekron und Elteke und Gibbeton und Balat und Jehud und Bnei Barak und Gat Rimmon und Me Jarkon und Rakon mit den Gebieten gegenüber Jaffo. Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese, denn die Kinder Dan zogen hinauf und kämpften gegen Leshem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leshem Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan. Das war das Erbteil des Stammes der Kinder Dan nach ihren Familien, diese Städte und ihre Dörfer. Und als sie die Verteilung des Landes nach seinen Grenzen vollendet hatten, gaben die Kinder Israel Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil in ihre Mitte. Nach dem Befehl des Herrn gaben sie ihm die Stadt, die er verlangte, Timnath-Serach im Gebirge Ephraim. Und er baute die Stadt auf und wohnte darin. Das sind die Erbteile, die Eliezer, der Priester, und Josua, der Sohn Nun, und die Häupter der Väter der Stämme der Kinder Israel durch das Los austeilten in Silo vor dem Herrn, am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und so vollendeten sie die Verteilung des Landes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Wir sind jetzt in den Endspurt der Landverteilung. Wir haben uns schon angeschaut, Juda und das große Gebiet, das er bekommen hat im Süden, das wurde angeführt mit Kaleb. Und dann die Stämme Ephraim und den halben Stamm Manasse, die haben den Teil nördlich im Land Kanaan bekommen. Die zwei Stämme und die zwei Gruppen haben den größten Teil des Landes von Kanaan geerbt. Heute geht es um die sieben übrigen Stämme, die noch ausstehen. An dieser Stelle, für die meisten von uns, zählen solche Abschnitte der Bibel als langweilig und bedeutungslos. Jedoch ist es keinesfalls dies. Ich habe mir überlegt, den ganzen Abschnitt zu lesen, um einfach deutlich zu machen, dass diese Stellen tatsächlich wichtig sind, aber mich doch dagegen entschieden, einfach aus Zeitgründen. Daher will ich euch ermutigen, dass ihr zu Hause diese Woche euch 10 Minuten nehmt, um einfach diesen zwei Kapiteln ganz zu lesen, Vers für Vers. Wie Gott sich manchmal dann offenbart, ist uns nicht immer deutlich, aber wir können selbst von einer Landteilung Lektionen lernen. Lernen, wie Gemeinde aussehen soll, wie unser Glaube aussehen soll, was für Konsequenzen es mit sich bringt, seine eigenen Wege zu gehen und wie es aussieht, Gott zu vertrauen. Und oft helfen uns Geschichten, solche Lektionen zu merken. Darum lautet das Thema der Predigt: 4 Namen, 4 Lektionen. Wir wollen uns anschauen Silo und die Einheit vor Gott, Simeon und die Umsicht bei Problemen, Dan und die Feigheit des Glaubens und viertens Timnath-Serach und die Treue Gottes. Fangen wir an mit Silo und die Einheit vor Gott. Wir können den ersten Vers lesen und schier dran vorbeigehen, wie wichtig er eigentlich ist. Es werden in diesem Vers 4 Dinge erwähnt, die ihn so bedeutend machen. Erstens, und die ganze Gemeinde. Zweitens, der Name Silo. Drittens, das Zelt der Zusammenkunft. Und viertens, das Land war ihnen untertan oder unterworfen. Diese 4 Punkte werden in Versen 2 bis 10 erläutert, unterstrichen und entfaltet. Und darum möchten wir diese vier Punkte uns anschauen. Erstens, die ganze Gemeinde. Eigentlich ist es noch ausführlicher geschrieben. Die ganze Gemeinde der Söhne Israels. Wenn diese Redewende gebraucht wird, dann kann man davon ausgehen, es steht jetzt was richtig Großes an. Es werden alle von überall versammelt für irgendeinen besonderen Anlass. Es wird das gesamte Volk zusammengerufen. Man könnte meinen, wenn es nur noch über die Erbteile der sieben übrigen Stämme geht, dann hätte es ja gereicht, dass nur die sieben Stämme zusammenkommen. Es ist oft so wie in der Schule oder in anderen Situationen, wenn jemand Anweisungen zu mehreren Gruppen gibt und dann die Anweisung für die eine Gruppe angekommen ist, geht es mir vor allem so, höre ich auf, mit zuzuhören. Ich denke so, ich habe die Information für mich erhalten und dann fängt vielleicht sogar auch das Reden in der Gruppe an und darum höre ich nicht mehr zu. Es ist ja nur noch wichtig, dass die restlichen Gruppen ihre Information mitbekommen. Und das hätten auch die anderen Stämme jetzt denken können. Ja, wir haben unser Erbteil bekommen. Die sieben übrigen Stämme brauchen sich nur noch zusammenzutreffen, um zu hören, was ihnen zusteht. Aber es geht hier mehr als nur um die übrigen Stämme. Es geht hier um die Umsiedlung der Stiftshütte oder des Zeltes der Zusammenkunft. Und im Buch Josua wird dies nur zweimal in diesem Kapitel erwähnt. In Kapitel 18, Vers 1 und Kapitel 19, Vers 51. Der erste und der letzte Vers unseres Abschnitts, der bildet den Rahmen für diese ganze Einheit. Also kommt die ganze Gemeinde der Söhne Israels gemeinsam vor der Gegenwart Gottes. Dadurch wird die Einheit angesprochen. Jedoch in den Versen 2 bis 10 wird es auch erläutert, indem es statt nur noch sich mit den sieben Stämmen zu beschäftigen, erneut ausholt und in Vers 5 über Juda und Josef spricht und in Vers 7 über die Leviten und die 2,5 Stämme jenseits des Jordan. Wir sehen es manchmal als eine unnötige Wiederholung. Josua hat es doch schon 3 bis 4 Mal bisher schon erwähnt. Josua will deutlich machen, es geht hier um ganz Israel. Es ist immer Gottes Ziel, sein Volk als Ganzes zu segnen. Es klingt auch durch die Ermahnung von Josua an die sieben Stämme, dass sie doch nicht faul sein sollen. Und die Betonung ist auf die sieben Stämme, weil sie noch nicht ihr Erbteil bekommen hatten. Es fehlt noch etwas, damit ganz Israel ihr Erbteil bekommt. Also erstens ist die ganze Gemeinde hier angesprochen und kommt zusammen. Zweitens der Name Silo. Das ist ein Ort ca. 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dieser Ort ist, wo die Stiftshütte bleiben würde, bis Salomo den Tempel baut. Das ist der Ort, wo Männer jedes Jahr hinreisen sollten, um zu opfern. Es bildet das Zentrum des Glaubenslebens Israel. Das war auch, wo Hannah kam und Gott um einen Sohn erbeten hatte und Gott ihn Samuel schenkte. Und von diesem Ort aus hat Samuel auch gewirkt. Silo wird jedoch nicht immer als etwas Positives betrachtet. In den Propheten wird es als ein symbolisches Beispiel verwendet, um dem Volk zu warnen und deutlich zu machen, wie die Herrlichkeit Gottes von Silo entfernt wurde, so wird auch seine Herrlichkeit von Jerusalem entfernt werden, wenn ihr nicht Buße tut und umkehrt. Und das lesen wir in Jeremia Kapitel 7, Vers 12. Denn geht doch hin zu meiner Stätte in Silo, wo ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und seht, wie ich mit ihr verfahren bin wegen der Bosheit meines Volkes, Israels. Oder im Psalm 78, die Verse 58 bis 60. Und sie reizten ihm zu Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Gott hörte es und geriet in Zorn. Und er verabscheute Israel sehr und er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Und damit wir uns bewusst sind, damit wir es nicht übersehen, wie wichtig Silo tatsächlich jetzt hier ist, wird Silo, der Name, in den Versen 2 bis 10 öfters erwähnt. Einmal explizit in Vers 6, als Josua dann sagt, kommt hierher zurück zu mir und beschreibt mir, was ihr alles gefunden habt. Aber dann dreimal explizit in den Versen 8, 9 und 10. Es ist, als würde Gott sagen, streicht aus eurem Kopf Gilgal. Ja, da habt ihr zuerst das Lager gehabt, als ihr ins Land Kana ankam. Aber damit will ich nicht die Zelte Zusammenkunft verknüpfen. Das war auch der Ort, wo die Beschneidung des ganzen Volkes stattfand. Eine blutige Angelegenheit. Nein, prägt euch Silo ein. Silo, Silo, Silo. Ein witziges Beispiel ist, ich hatte mal letztes Wochenende mit Timotheus und Heinrich, mit meiner Frau zusammen, Spikeball gespielt und wir hatten dann die Teams gewechselt. Und dann zwischendurch musste Dina dann feststellen, sie hat die falsche Person im Blick gehabt, mit wem sie zusammenspielt und musste nochmal sagen, ich spiele jetzt mit die und die Person, hat die den Namen öfters wiederholt, einfach zu gewissern, es gilt nicht mehr das, sondern das. Also nicht mehr Gilgal, sondern Silo. Also hat Silo eine sehr wichtige geschichtliche Bedeutung. Das war zweitens Silo und nun zum dritten das Zelt der Zusammenkunft. Der Grund, wieso das Volk zusammenkam, wie zuvor erwähnt, war wegen der Umsiedlung des Zeltes der Zusammenkunft. Das war ein Festakt, ein großes Ereignis, für das alle zusammenkommen sollten. Das Zelt der Zusammenkunft war, wie es im Namen steht, der Ort, wo das Volk zusammenkommt, um Gott zu begegnen. Hier war seine Gegenwart zu erwarten. Hier war es, wo Gott befragt wurde und wo er Weisung gab. Und das wird auch dreimal in den Versen 2 bis 10 unterstrichen. Jedes Mal wird das Los vor dem Herrn geworfen. Das lesen wir in den Versen 6, 8 und 10. Dadurch sollte verdeutlicht werden, wie Gott bisher durch das Los entschieden hat, wer welchen Erbteil bekommt. Und dadurch seine Autorität auch klar wurde, wird hier die Autorität erneut bestätigt in Silo, dass Gott es genauso auch hier weitermachen wird. Das war das Zelt der Zusammenkunft und das vierte Besondere in dem ersten Vers ist, dass das Land ihnen untertan war. Die Wichtigkeit dieses Begriffes hängt mit allen drei vorherigen zusammen. Das Land, das noch ausstand, als Erbteil auszuteilen, gehörte dem Volk Israel, so wie das, was noch auszuteilen gilt. Sie erben das Land, das ihnen untertan ist, als ganzes Volk, nicht nur als Teil des Volkes. Es ist auf Grundlage dieses Untertansein, dass Silo die Erfüllung von der Verheißung wird, dass Gott seinem Volk in 5. Mose 12, 9 bis 10 gibt. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum. Und ihr sollt sicher wohnen. Also es benötigt Ruhe und Sicherheit, um diese Stiftshütte, um das Zelt der Zusammenkunft zu errichten. Und somit zeigt Gott sich treu, dass er das erfüllt hat. Interessant ist, dass dies genau die Parallele ist zu David in 2. Samuel 7, 1 bis 2. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Also die Anbetung Gottes, das Zelt der Zusammenkunft, konnte nur damals funktionieren, wenn Ruhe, Frieden und Sicherheit gegeben ist. Und doch spricht dieses Untertansein gegen das Volk Israel. Weil wie es in Vers 2 steht, 7 Stämme hatten ihr Erbteil noch nicht in Besitz genommen. Josef schimpft sie als lässig. Die Wurzel dieses Wortes ist das gleiche wie in Kapitel 1, Verse 5 und 6, wo Gott sagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das Wort aufgeben hat die gleiche Wurzel wie lässig. Israel gibt auf, das Land in Besitz zu nehmen, was Gott ihnen schon als Eigentum gegeben hat. Und das, obwohl Gott ihnen gesagt hat, dass er sie nie aufgeben wird. Ist das nicht traurig? Wir sind jedoch oft nicht weit davon entfernt. Gott hat uns als Gemeinde berufen, eins zu sein und sein Reich zu bauen. Er hat verheißen, mit uns zu sein bis an die Enden der Welt. Weil Christus für uns die Rechtfertigung und die Heiligung ist, weil unser Platz schon im Himmel sicher ist, will er, dass wir eifern und anstrengen, in der Heiligung vorwärts zu kommen und zum Glauben zu befestigen. Er ruft uns heute dazu erneut auf. Das schafft ihr nicht alleine. Das schafft ihr nur als Einheit, als ein Volk und aus der Begegnung mit mir. Diese Aufgabe könnt ihr nur nachkommen aus der Begegnung des gesamten Volkes mit mir. In einem Lied von Keith und Christine Getty, wo es darum geht, dass sich die Kirche aufmachen soll, um die Aufgabe zu widmen, ja, bis an die Enden der Welt das Evangelium zu bringen, heißt es in der ersten Strophe, dass die Not, die unvermindert ist, unsere Faulheit ermahnt. Und in der letzten Strophe ist es die Bitte, erwecke uns aus der Lethargie oder Trägheit oder den Worten von Josua, der Lässigkeit. Wie werden es heute, und das ist etwas, das wir als Gemeinde immer wieder beten können, dass Gott uns wirklich erweckt, dass wir als Einheit wirklich suchen, Gottes Reich vorwärts zu bringen und nicht schlaff werden oder lässig werden in dieser Aufgabe. Das war Silo und die Einheit vor Gott. Nun kommen wir zum Simeon und die Umsicht bei Problemen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei Simeon, dass es keine Grenzen gab, die beschrieben wurde. Es wird nur eine Liste von Städten erwähnt. Es wird auch gleich in Kapitel 19, Vers 1 eigentlich angedeutet, das Erbteil Simeon war inmitten von Juda. Das ist etwas wie eine, oder was wir heute bezeichnen würden als eine Enklave. Ein Land, das innerhalb eines anderen Landes ist. Wie zum Beispiel der Vatikan oder Lesotho in Südafrika. Was jedoch viel auffälliger ist, ist, was im letzten Vers, wo es um Simeon geht, beschrieben wird, Vers 9. Weil das Erbteil der Söhne Juda für sie zu groß war. Ich weiß nicht, ob ihr beginnt zu sehen, in welcher Hinsicht das komisch klingt. Wir wissen, dass das Erbteil mit dem Los bestimmt wurde. Und wenn wir uns eins festgehalten haben, über jedes Mal, wo wir über das Los gesprochen haben, egal wie zufällig das Los auch aussehen mag, das Ergebnis kommt immer aus Gottes souveräner Hand. Bedeutet das jetzt, wenn das Erbteil für Juda zu groß war, dass Gott einen Fehler gemacht hat? Wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Also wie sollen wir auf diese Begebenheit blicken? Teil der Antwort bekommen wir in der Aufgabe, die Josua den 7 übrigen Stämmen gibt, bevor er das Land ihnen aufteilt. Er will, dass das Volk in die Pötte kommt und das Land in Besitz nimmt, das Gott ihnen gegeben hat. Sie waren zufrieden mit der momentanen Situation, aber das war nicht, was Gott für sie vorhatte oder bestimmt hatte. Wie bekommt Josua jetzt ein Volk, das irgendwie zufrieden ist mit ihrem Zustand, dazu, dass sie die Aufgabe und die Bestimmung Gottes nachgehen? Er sagt, geht doch mal und schaut euch einfach das Land an, was noch übrig ist. Und analysiert es und bringt die Statistik zurück zu mir und dann teilen wir das Land auf. Das ist so wie, wenn Eltern irgendwie manchmal ihre Kinder motivieren wollen, etwas zu machen, dann sagen sie, probier's doch erstmal aus und dann wirst du sehen, wie toll es wirklich ist. Oft brauchen wir einen kleinen Einblick, um dann zu sehen, wie gut die Bestimmungen sind, die Gott für uns gegeben hat. Jedoch zeigte sich das Ergebnis, irgendwo haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben Juda zu viel Land gegeben. Eventuell haben sie gedacht, dass das Land eigentlich noch viel, viel größer ist und darum war es okay, dass Juda so viel Land bekommt. Das könnte sein, aber das hilft uns nicht zu verstehen, dass es durch das Los bestimmt wurde. Das klärt diese Spannung noch nicht auf. Ich denke, wir dürfen hier wieder die souveräne Hand Gottes sehen. Für uns scheinen manche Entscheidungen ein Fehler zu sein. Wenn Sachen nicht Sinn ergeben, denken wir, da ist etwas schiefgelaufen. Die Finanzierung klappt nicht, wie wir geplant haben. Meine Wochenendspläne kommen irgendwie durcheinander. Irgendwie scheine ich allein in meiner Lebenssituation in der Gemeinde zu sein. Wo bin ich in meinen Entscheidungen eigentlich falsch gegangen, dass ich jetzt mit dieser Situation zu kämpfen habe? Jedoch gibt es, wie gesagt, bei Gott keine Fehler. Was für uns als Fehler aussieht, ist oft nur ein anderer Weg zum Ziel. Es gibt Informationen, die uns fehlen. Es gibt Sachen, die wir nicht hätten wissen können. Aber der Weg, den Gott geht, ist viel besser, viel weiser, viel herrlicher, weil er nicht wie wir beschränkt ist, sondern allwissend, allmächtig und vor allem, weil er uns viel mehr liebt, als wir uns dessen bewusst sind. Es sind zwei Dinge, die wir durch Simeon hier deutlich sehen können. Erstens, Gott erfüllt, was er in seinem Wort gegeben hat. Und mit dieser Enklave, dass Simeon innerhalb Judas sein Erbteil bekommt, wird der Fluch, den Jakob über ihn sprach, wahr. In 1. Mose 49. Und da lesen wir, Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele kommt nicht in ihre Geheimrat und meine Ehre vereint sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Aufgrund der undeutlichen Grenze, also nur mit der Erwähnung der Städten, die Simeon bekommt, wird Simeon über die Jahre immer mehr und mehr in ganz Israel verteilt und verliert seine Identität. Hier eine kurze Bemerkung, in dem Fluch ist auch Levi erwähnt. Jedoch weil Levi später zu Mose sich stellte, wird dieser Fluch zum Segen gewendet. Ja, er bleibt verteilt über ganz Israel, aber er wird zum Segen für das Volk, in dem sie als Priester dienen. Aber Simeon, erstens erfüllt Gott den Fluch, den er ausgesprochen hatte. Und so beginnt die Reise oder der Weg, in dem Simeon langsam über ganz Israel verteilt wird. Aber zweitens wollte Gott, dass das Volk lernt, dass die, welche viel haben, bereit sind, denen zu geben, die wenig haben. Er wollte, dass das Volk mit Umsicht ihren Verstand einsetzt und das Problem löst. Uns wird nicht beschrieben, dass Juda sich beschwert, dass jetzt hier das Land von ihm weggenommen wird. In Richter bekommen wir sogar mit, wie er gemeinsam mit Simeon in den Krieg zieht. Es gibt keine schlechten Beziehungen, nur weil Simeon jetzt irgendwie einen Teil von Juda weggenommen hat oder bekommen hat. Gott will, dass wir durch die Wege, die er geht, die wie Fehler und Umwege für uns erscheinen, wichtige Lektionen lernen. Dinge, die wir vielleicht sonst schwer anders begriffen hätten. Aber oft sitzen doch die Dinge, die wir durch Erfahrung lernen, viel tiefer als die, die wir durch Theorie vermittelt bekommen. Das gibt uns oft die Möglichkeit, in Umsicht mit den Problemen umzugehen. Ich habe einmal direkt miterlebt, wie jemand auf der Suche nach einer Wohnung einen ordentlichen Geldbetrag überwiesen hatte, bevor es zur Besichtigung kam. Es hatte sich herausgestellt, dass das Wohnungsinserat eine Betrugsmasche war. Aber seitdem ist bei mir so im Kopf eingebrannt, sobald so eine Situation wieder kommt, dann läuten die Alarmglocken und dass ich halt vorsichtig sein muss. Wir haben von Einheit und von Umsicht gehört und jetzt kommen wir zu Dan und die Feigheit des Unglaubens. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich hatte mal erwähnt, dass mit jedem Stamm in Bezug auf das Besitznehmen des Landes, das Gott ihnen gibt, jeder Stamm es immer schlimmer macht. Kaleb war mutig und ging voran und zeigte, wie man es eigentlich machen sollte. Es gibt noch Teile, die zu erobern sind und die nimmt Kaleb ein und baut eine Stadt dort auf. Jedoch Manasse war auch nicht mehr so eifrig. Ephraim schier wollte nicht die Aufgabe nachgehen. Und die sieben übrigen Stämme, die haben sich gar nicht an die Aufgabe rangemacht, bis Josua sie ermutigt. Und unter all diesen Stämmen war Juda das Schlimmste. Er war Dan das Schlimmste. Dan bekommt als zweitgrößter Stamm ein kleines Stück Land. Jedoch mit einer großen Verantwortung. In diesem Gebiet waren die Philister am schwersten auszutreiben. Jedoch meine ich, dass Gott das wusste und Dan, der eigentlich ein Führer im Krieg während der Wüstenwanderung war und ein so großer Stamm war, dass Gott ihm diese Aufgabe anvertraut, die Philister dort auszutreiben. Wenn sie ihm glauben, vorwärts gehen, dass Gott ihnen das Land gibt, das er ihnen als Besitztum auch schon eigentlich gegeben hat und dass sie es jetzt in Besitz nehmen. Hier wieder, Gott teilt aus, wie er will und seine Weisheit bestimmt, was für jeden passt. Auch wenn er jemandem Großes etwas Kleines gibt, auf das Land bezogen, oder etwas Großes gibt, auf die Aufgabe bezogen. Gott weiß, was er jenem anvertraut. Alles, was Gott verlangt, ist, dass wir im Glauben, im Vertrauen treu zu ihm sind. Doch Dan macht genau das Gegenteil. Sie schaffen es nicht, die Philister auszurotten und entscheiden sich für die einfache Option. Eine Option, in ihrem Unglauben, der ihr Unglauben zum Ausdruck bringt und sie als feige darstellt. Wie das? Könnt ihr euch daran erinnern, wie die Städte und die Völker beschrieben wurden, als Israel in das Land das erste Mal kam? Oder das erste Mal, von wo diese Städte auch berichtet wurden, als die 10 Auskundschafter zurückkamen und dem Volk dadurch eigentlich entmutigt haben. Das sind befestigte, große Städte und da wohnen die Enakin, das sind die Riesen. Und Jericho war ein Beispiel für so eine befestigte Stadt. Und was fordert Gott von Israel damals? Dass sie im Glauben mutig sind und diese Stadt einnehmen. Und seht ihr, wie es bei Dan genau das Gegenteil ist? Das hatten wir in der Schriftlesung gehört. Lasst mich die Verse aus Richter 18, 7 bis 10 nochmals lesen. Da gingen die 5 Männer hin und kamen nach Lais. Und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte nach der Art der Zidonier. Ruhig und sorglos. Und es war niemand im Land, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Als jene nun wieder zu ihren Brüdern nach Zorea und Estaol kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen, was bringt ihr für Bericht? Da sprachen sie, macht euch auf, lasst uns gehen, sie in den Krieg ziehen. Denn wir haben das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr wollt untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen und ein weites Land. Denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf Erden gibt. Merkt ihr, wie dieses Volk beschrieben wird? Ein friedvolles Volk. Sie haben sich bei niemanden eingemischt und es hat sie niemand angegriffen. Es hat niemand über sie geherrscht. Sie waren weit weg von alle anderen. Ein bisschen wie die Schweiz heute. Es war ein Volk, das weit weg war von allen anderen Städten. Also konnte sie niemand helfen, falls sie angegriffen werden. Für so eine Einnahme braucht es kein Glauben. Es braucht auch keinen Mut. Nein, sie sind feige. So wie jeder Mobber in der Schule sich den Schwächsten aussucht, damit er auf keinen Fall verlieren kann. Und merkte noch zusätzlich, wie die 5 Männer versuchen, den restlichen Stamm zu ermutigen, zu überzeugen, sie verwenden die Worte Gottes und Josuas. Warum seid ihr noch still? Seid nicht träger, seid nicht faul. Oder es mangelt uns an nichts dort. In anderen Worten, das Land ist wie mit Milch und Honig. O Dan, warum? Was will Gott damit deutlich machen? Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Dafür blicken wir einmal weiter vor in der Bibel und einmal zurück. Aber zuerst, lass uns vorblicken und wir schauen Offenbarung Kapitel 7, die Verse 4 bis 8 und achtet darauf, könnt gern mitlesen oder wenn ihr auch zuhört, hört genau hin, achtet darauf, wir beschäftigen uns gerade mit Dan. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus den Stämmen der Kinder Israel, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Aser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Dan wird gar nicht erwähnt. Und es gibt verschiedene Auslegungen, warum Dan hier nicht erwähnt wird. Die Bibel gibt uns keine direkte Erklärung. Und es könnte daran liegen, dass Dan so eng und als Vorreiter des Götzendienstes galt. Wir haben das auch in der Lesung heute gesehen, als sie vom Süden in den Norden zogen und Micha und den Levit, der bei Micha war, mitgenommen haben und sein geschnitztes Bild. Es kann auch einfach aus dem Grund sein, dass es eine Symmetrie gibt in den Namenerwähnungen, wie das Lager auch aufgebaut war, dass diese Namen dann erwähnt würden und statt Dan Josef erwähnt wird. Aber ich glaube, hier wird noch etwas deutlicher. Die Offenbarung besteht meistens aus symbolischer Sprache. Und diese Symbolik verwendet großenteils alttestamentliche Stellen. Kann es sein, dass Dan durch seine Geschichte etwas verdeutlicht? Hier werden 12 Stämme eindeutig erwähnt, weil Gott symbolisch zum Ausdruck bringen will, ja, ich werde mein ganzes Volk vollkommen retten und es wird ein großes Volk sein. Aber wir wissen, dass wir nur durch den Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus eigenen Werken. Wir haben schon gesehen, wie Dan seinen Unglauben zum Ausdruck gebracht hatte, als er nicht die Philister ausgetrieben hat. Aber lasst uns jetzt zurückblicken in die Geschichte von Dan und sehen vielleicht auf seinem Anfang, was dadurch noch deutlicher wird. Lesen wir dazu 1. Mose 30, 1-6. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie in meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm den Namen, und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau. Und Jakob ging zu ihr ein, Bilha aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Diese Geschichte erinnert uns an eine andere, die sehr ähnlich ist. Das Gleiche tat Sarah, um die Verheißung Gottes aus eigenen Werken hervorzubringen. Und die Rahel macht genau das Gleiche. Will Gott vielleicht durch Dan deutlich machen, dass der Glaube allein rettet und dieser beinhaltet auch, dass man mutig in den Aufgaben steht, in denen Gott einem stellt, auch wenn sie zu groß erscheinen, statt auf eigenen Werken den einfachen Weg zu suchen, wo kein Glaube notwendig ist und somit wir unseren Unglauben zum Ausdruck bringen und es verpassen, Teil am ewigen Leben zu haben. Das war Dan und die Feigheit des Unglaubens. Und zuletzt wollen wir uns noch Timnath-Serach anschauen und die Treue Gottes. Timnath-Serach ist das Gebiet, welches die Kinder Israel Josua geben als Erbteil nach dem Befehl des Herrn. Von Josuas Umgang mit der ganzen Einnahme, Eroberung und Erbaufteilung des Landes können wir viel lernen. Er ist demütig, achtet nicht auf seinen Vorteil zuerst. Er vertraut Gott und macht genau das, was Gott von ihm verlangt. Er befolgt die Anweisungen Gottes. Er ermutigt das Volk, er ermahnt das Volk. Er führt das Volk, die Verheißung Gottes vollkommen in Anspruch zu nehmen und bringt es auch zur Erfüllung. Wie können wir all das zusammenfassen? Er war treu. Aber diese Treue widerspiegelt nur die viel größere Treue Gottes. Kaleb und Josua bilden den Anfang und den Ende der Erbaufteilung. Und diese beide, Kaleb und Josua, sind positive Beispiele. Sie machen das, was Gott von ihnen verlangt. Und zwischendrin finden wir das Volk, das nicht das macht, was Gott von ihnen verlangt. Sie sind als negative Beispiele aufgelistet. Gott hatte Kaleb und Josua verheißen, dass er sie in das Land bringen wird und ihnen ein Besitztum geben wird. Und genau das hat er auch gemacht. Er ist ein treuer Gott, der nicht eines seiner Worte fallen lässt. Es erinnert uns an die Überschrift, die wir über das Buch Josua haben. Treu ist der Gott, der spricht. Ja, wir könnten noch eigentlich über Josua viel, viel mehr auch sagen und sprechen, aber wir haben, glaube ich, auch im Buch von Josua schon vieles betrachtet. Da möchte ich jetzt noch zum Schluss auch das ein bisschen zusammenfassen, wie wir auch das beziehen auf Mission und Hingabe, was wir bis jetzt ja auch immer als Anwendung für das Buch Josua gezogen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese vier Lektionen, die wir heute auch lernen, immer zusammen auch betrachten. Nicht, dass wir uns eins auswählen, sondern alle vier im Blick behalten. Denn wir sollen immer als Einheit das Zusammen vor Gott priorisieren. Und sonntags ist der Tag dafür. Wir sind zusammen unterwegs im Glauben. Und darum brauchen wir dann auch Umsicht bei Problemen, wenn wir unseren Glauben teilen und die Herausforderungen, denen wir stehen. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir nur durch Glauben vorwärts kommen. Und wir sollen uns immer wieder in die Treue Gottes weil die Treue Gottes vor Augen halten und dürfen darin ruhen. Amen.